Schmieren Sie sich doch mal Urin ins Gesicht, vielleicht geht dann die Akne weg. Das ist ein Zitat eines älteren Herrn in einem Café, als ich ihn als Kellnerin bedient hatte. Und ich glaube, man kann sich ein bisschen ausmalen, wie ich mich danach gefühlt habe. Und das Verrückte ist, es hat wirklich noch weitere 6 Jahre gedauert, bis ich erkannt habe, dass mein permanenter Ausschlag im Gesicht tatsächlich von Unverträglichkeiten hergerührt ist. Es ist nach wie vor auch für mich noch immer noch erstaunlich, dass Unverträglichkeiten oft lange nicht erkannt werden und so auch nicht an der Wurzel von dem Problem gearbeitet werden kann. Und umso mehr freuen wir uns, dieses Thema zusammen mit unserer heutigen Expertin Dr. Sandra Weber in den Fokus zu rücken. Ich würde mal sagen, liebe Sandra, stell du dich doch einmal selbst vor.
Gerne, ich musste gerade ehrlich sehr lachen, innerlich. Bei dem hervorragenden Tipp deines Gastes. Aber ja, gerne. Ich bin Sandra. Ich bin Dr. Sandra Weber. Ich bin eigentlich Zahnärztin, aber habe mich aufgrund von Unverträglichkeiten unter anderem inzwischen vollständig auf das Thema Darmgesundheit spezialisiert, auch beruflich. Ja, einfach aus dem ganz einfachen Grund, dass ich als junge Studentin sehr, sehr viele verschiedene gesundheitliche Probleme hatte und da leider, wie viele Menschen mit chronischen Beschwerden, durch das Gesundheitssystem durchgerattert bin sozusagen und keine Lösungen in der Medizin gefunden habe. Und dann irgendwann, also ich hatte unter anderem zum Beispiel Akne, darum habe ich gerade sehr mit diesem charmanten Hinweis resonieren können. Wo ich von Arztpraxis zu Arztpraxis gelaufen bin, natürlich auch nach der Pubertät, wenn die Akne nicht weggeht und man mit Anfang 20 immer noch als junge Frau Akne hat, das darunter leidet Frau oder Mann, wer auch immer, sehr. Da hieß es immer nur, ja, nehmen Sie die Salbe und finden Sie sich damit ab. Dann hatte ich sehr, sehr starke Periodenschmerzen, dann war ich immer müde, also wirklich auch nach 13 Stunden Schlaf habe ich mich schwer getan, den ganz normalen Alltag auszuhalten, ohne zwischendrin schlafen zu müssen. Und hatte vor allem auch wirklich täglich Bauchschmerzen. Und überall, wo ich war, habe ich von jedem Arzt immer gehört, Frau Weber, wir können nichts finden, Sie sind gesund, finden Sie sich damit ab. Und damit konnte ich mich aber nicht abfinden und wollte ich mich nicht abfinden, weil ich mich alles andere als gesund gefühlt habe, alles andere als jung gefühlt habe und mir immer dachte, also wenn das gesund sein soll, was soll denn dann krank sein? Und so bin ich dann irgendwann mal bei einem Arzt gelandet, der zu dem Zeitpunkt, also das ist über 15 Jahre her, schon ein bisschen über den Tellerrand geschaut hat und sich damals schon mit dem Darmmikrobiom befasst hat. Und der hatte mir dann das Leaky Gut-Syndrom diagnostiziert und eine bakterielle Dysbiose, also ein Ungleichgewicht der Darmbakterien. Und war der Meinung, dass meine ganzen unterschiedlichen Beschwerden wahrscheinlich einen gemeinsamen Nenner haben und das eben das Problem im Darm liegt. Und so bin ich zum allerersten Mal als Zahnmedizinstudentin auf das Thema Darmgesundheit gekommen. Und um die Geschichte jetzt abzukürzen, zu guter Letzt konnte ich mich dann durch verschiedene Lebensstilveränderungen wirklich von all diesen Beschwerden befreien und fand das so unglaublich faszinierend und spannend, nach meiner eigenen Leidensgeschichte zu sehen, wie einfach es dann in Anführungsstrichen am Ende war, das loszuwerden und wie verzweifelt ich all die Jahre war und halt leider von der Medizin wenig Hilfe oder Lösungsansätze bekommen habe. Und darum mache ich das Ganze heute beruflich, teile mein Wissen und begleite Menschen auf ihrem Weg zu einem gesunden Darm und damit auch zu einem entspannten und glücklichen Leben.
Sehr schön. Das ist auch so, so wichtig. Ich finde es auch sehr interessant, dass es bei dir auch mit Hautproblemen im Zusammenhang stand. Und ich glaube, da können so einige mitfühlen. Man geht zum Hautarzt, einfach weil man eine Antwort haben will. Und man wird mit irgendwelchen Cremes, wie du schon gesagt hast, irgendwie abgefertigt. Hier, geh nach Hause, das war's. Ja. Das ist ein absoluter Leidensweg. Und ich glaube aber, wenn ich mich so recht zurückerinnere, wenn es jetzt um mich geht, um meine Unverträglichkeiten, ich hatte schon lange, lange immer Bauchschmerzen, schon als Kind. Und es wurde nie wirklich was diagnostiziert, mir wurde nie wirklich was an die Hand gegeben. Und erst als ich dann tatsächlich die Hautprobleme hatte und die über mehrere Jahre nicht wegbekommen habe, bin ich dann so nach und nach auch an so Tipps geraten. Zum Beispiel, ich bin auf das Thema Darmgesundheit durch eine Apothekerin gestoßen, gar nicht mal durch Ärzte, sondern spannend. Sie hat gesagt, Weil ich meine, die haben mich gekannt in meiner Apotheke. Ich bin gefühlt, jede Woche bin ich wieder in die Apotheke gerannt und habe neue Creme abgeholt oder einen neuen Kosmetiktermin vereinbart oder neue Produkte ausprobiert. Und die haben meine Verzweiflung wirklich schon gesehen. Und eine hat es da mal geschafft, mir den Tipp zu geben, achte doch mal auf deine Darmgesundheit, beschäftige dich mit dem Thema. Und das war auch wirklich hilfreich und ausschlaggebend. Aber es hat trotzdem noch lange, lange gedauert. Weil ich glaube, du weißt das ja selbst auch, das Thema ist noch relativ jung, ist noch relativ frisch. Es kommen immer wieder neue Sachen dabei raus. Es gibt auch sehr viele unnötige Sachen zu dem Thema. deswegen, ich bin absolut Fan davon, dass du deine Arbeit dich dem gewidmet hast, sozusagen. Kommen wir jetzt auch wieder zurück zum Thema. Was sind denn überhaupt Unverträglichkeiten?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, um zu verstehen, was Unverträglichkeiten sind, müsste man vielleicht erstmal verstehen, was Lebensmittelallergien sind, damit man so den Unterschied kennt, weil häufig wird es verwechselt oder in einen Pott geschmissen oder man sagt dann immer, das gibt's gar nicht und so weiter. Also bei einer Lebensmittelallergie ist das Immunsystem das Problem. Das bedeutet, man isst irgendwas, das wird ganz normal verdaut, also aufgespalten in seine kleinsten Untereinheiten zerlegt. Und dann kommt das Immunsystem und das Immunsystem hat dann aus irgendeinem Grund ein Problem mit einem Fragment von diesem Lebensmittel. Und das passiert bei einer Allergie, da haben wir dann auch sehr, sehr schnell, also eigentlich unmittelbar Symptome wie Hautausschläge, Nesselsucht, Atembeschwerden und so weiter. Und bei einer Unverträglichkeit hat das Immunsystem erstmal gar kein Problem, beziehungsweise das Immunsystem ist bei einer Unverträglichkeit im ersten Moment nicht primär mit involviert, sondern bei einer Lebensmittelunverträglichkeit ist das Problem eine reduzierte Verdauungsleistung. Das heißt, man hat wirklich ein Problem im Darm, in der Darmschleimhaut selbst. Und das kann man vielleicht ganz gut erklären, wenn man sich mal die unterschiedlichen Lebensmittelunverträglichkeiten ansieht, wie zum Beispiel eine Fructoseintoleranz oder eine Histaminintoleranz oder eine Glutensensitivität. Denn bei einer Fructoseintoleranz ist es zum Beispiel so, zumindest bei der häufigsten Form, dass in der Dünndarmschleimhaut Transporter, die die Fructose aus dem Dünndarm heraus transportieren sollten, also aus dem Dünndarmschlauch sozusagen über die Darmwand ins Blut, dass diese Transporter entweder nicht richtig arbeiten oder auch nicht in ausreichender Menge vorhanden sind. Das bedeutet, hier funktioniert wirklich ein Verdauungsprozess nicht. Das hat nichts mit dem Immunsystem zu tun. Hier kommt es nicht zu einer Antigen-Antikörperreaktion wie bei einer Allergie, sondern hier haben wir wirklich ein ganz simples Verdauungsproblem. Und dieses vermeintlich simple Problem führt nur dazu, dass die Fructose im Dünndarm bleibt, nicht aus dem Dünndarm aufgenommen werden kann. Eigentlich sollten so gut wie alle Nährstoffe im Dünndarm über die Darmschleimhaut in den Körper kommen. Im Dickdarm haben Nährstoffe gar nichts mehr verloren. Und wenn wir jetzt im Dünndarm aufgrund der fehlenden oder nicht funktionierenden Transporter Fructose nicht aus dem Darm ins Blut bekommen, dann rutscht die Fructose aus dem Dünndarm in den Dickdarm und im Dickdarm tummeln sich unendlich viele Bakterien und die stürzen sich dann auf diese Fructose und fermentieren die und dann entstehen Gase und dann entstehen die Krämpfe und Durchfall und so weiter. Das heißt, wir haben hier ein Problem in der Darmschleimhaut. Und ähnlich ist es bei der Histaminintoleranz, zumindest auch bei der Hauptform. Bei der Histaminintoleranz spielen auch viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Aber ein Hauptmechanismus ist, dass Histamin nicht richtig abgebaut werden kann. Also auch wieder ein Verdauungsproblem. Die Verdauungsleistung funktioniert nicht. Und hier ist jetzt nicht das Problem, dass irgendwelche Transporter fehlen, sondern hier fehlt ein Enzym. Enzym kann man sich vorstellen wie so kleine Heckenscheren, die Lebensmittelbestandteile kleinschnipseln, damit sie dann für den Körper weiterverarbeitet werden können. Und bei der Histaminintoleranz, bei der Hauptform, fehlt eben genau das Enzym, die Diaminoxidase, um das Histamin so klein aufzuspalten, dass es weiter verarbeitet werden kann. Und wo wird dieses Enzym produziert? Überwiegend in der Darmschleimhaut. Das heißt, auch hier haben wir wieder direkt in der Darmschleimhaut ein Problem, direkt ein Problem der Verdauungsleistung. Das ist ganz, ganz wichtig, das mal zu verstehen, dass es bei Unverträglichkeiten wirklich immer ein Problem der Verdauungsleistung ist und meistens, weil die Darmschleimhaut irgendwie ein Problem hat. Entweder kann sie Enzyme nicht richtig produzieren oder sie produziert Transporter nicht. Und das wären so die Klassiker. Und bei der Glutensensitivität, ich denke, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, sich das mal anzugucken, weil darunter ja doch auch inzwischen relativ viele Menschen leiden, zumindest phasenweise. Da ist auch die Darmschleimhaut am Ende das Problem. Denn bei der Glutensensitivität kommt es zu folgendem Phänomen, dass man, wenn man sich einmal kurz den Aufbau von der Darmwand anschaut, dann haben wir als unterstes die Darmzellen. Man kann sich den Darm wirklich vorstellen wie so ein Gartenschlauch, so ein Verdauungsschlauch. Und der Schlauch wird umrandet von den Darmzellen und dann kommt als nächstes eine Schleimschicht. Deswegen heißt das Ganze auch Darmschleimhaut, weil da Schleim produziert wird. Der liegt auf diesen Darmzellen und schützt die Darmzellen. Und erst auf diesem Schleim befindet sich dann das Mikrobiom, also die ganzen Mikroorganismen, Viren, Pilze, Bakterien und so weiter, die sich in unserem Darm tummeln. Und im Normalfall ist die Schleimschicht, hat die eine gewisse Dicke und schützt diese Darmzellen. Und wenn jetzt aber das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht gerät und die Darmschleimhaut nicht optimal pflegen kann oder die Darmschleimhaut aus anderen Gründen geschwächt wird und diese Schleimschicht dünner wird und löchriger wird, dann kann Gluten in direkten Kontakt mit den Darmzellen kommen, was sie normalerweise nicht tut, weil die Darmzellen durch die Schleimschicht geschützt sind, isoliert sind. Und wenn eben die Schleimschicht dünn ist und Gluten direkten Kontakt zu den Darmzellen bekommt, reagiert unser Immunsystem, schüttet vermehrt Zytokine aus, also entzündungsfördernde Botenstoffe, und wir haben dann die Probleme der Glutensensitivität, dass man sich müde fühlt, dass man vermehrt Entzündungen im Körper hat, die man dann wiederum in der Haut merkt durch Akne, Neurodermitis, Schuppenflechte, die man aber auch im Gehirn merken kann durch Müdigkeit, Brain Fog, Depressionen oder auch in Gelenken und so weiter. Und in allen drei Fällen, also sowohl Fructoseintoleranz als auch Histaminintoleranz als auch Glutensensitivität, haben wir immer ein Problem der Darmschleimhaut. Und das ist der große Unterschied zur Allergie, die ein Problem des Immunsystems primär ist, und die Unverträglichkeit ist ein Problem der Verdauungsleistung.
Du hast ja, also erstmal wow, danke. Du hast ja jetzt auch angesprochen gehabt, dass du ganz am Anfang den Verdacht hattest auf Leaky Gut. Also der Arzt hatte gemeint, dass du einen Verdacht hast auf Leaky Gut. Leaky Gut ist ja, berichtige mich gerne, dass die Darmschleimhaut löchrig ist, richtig?
Genau, also beim Leaky Gut passiert Folgendes, dass die Darmzellen, die eigentlich dicht an dicht liegen, damit wirklich nur ganz, ganz kontrolliert wirklich gut verdaute Lebensmittel, also verdaut bedeutet ganz klein aufgespaltene Lebensmittelfragmente, letztendlich die Nährstoffe, die wir brauchen, aus dem Darm in den Blutkreislauf kommen. Deswegen muss die Darmschleimhaut bzw. die Darmzellen sehr kontrolliert aneinander liegen und auch wirklich gut schauen, wer darf hier aus dem Darmlumen wirklich in den Körper kommen und wer nicht. Und beim Leaky Gut passiert Folgendes, dass der Kontakt zwischen den einzelnen Darmzellen, das kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie so eine Ziegelwandreihe, und zwischen den einzelnen Ziegeln lockert sich die Verbindung, die sogenannten Tight Junctions, das sind die Verbindungsstellen zwischen den Zellen, die lockern sich und es kommt vermehrt zur Öffnung zwischen diesen Zellen. Und dann können natürlich unkontrolliert nicht nur perfekt verdaute Lebensmittelfragmente aus dem Darm in den Blutkreislauf kommen, sondern auch Toxine oder zum Beispiel Darmbakterien oder Stücke von Darmbakterien oder noch nicht perfekt aufgespaltene Lebensmittel, die dann im Blut wiederum das Immunsystem aktivieren und dann daraus ein Rattenschwanz entsteht mit Entzündungen und dann auch Unverträglichkeiten gegen zum Beispiel plötzlich eine Karotte oder sowas, die eigentlich gar nicht schlimm ist, aber weil sie einfach noch, bevor sie perfekt aufgespalten ist, ins Blut kommt und das Immunsystem sagt, was soll ich hier mit der halben Karotte, die ist noch gar nicht klein genug für mich, das Ganze wollen wir mal wieder rausschaffen. So kann man sich das Bild nicht natürlich vorstellen. Das passiert dann beim Leaky Gut.
Jetzt ist es ja so, dass das ja schon abgefahren klingt. Also wenn man sich jetzt anhört, dann denkt man sich, boah, krass, das klingt ja schon krankhaft. Allerdings haben ja mittlerweile wirklich viele Leute eine Unverträglichkeit. Und ich persönlich würde auch sagen, deutlich mehr als früher. Liegt vielleicht daran, dass man sich mehr damit beschäftigt. Aber vielleicht haben ja auch viele Leute einfach mehr Probleme mit dem Darm. Was würdest du denn sagen, woran das liegt?
Also ich würde definitiv sagen, dass Menschen wirklich häufiger Unverträglichkeiten haben. Und dieser Vorwurf, den ich auch zum Beispiel schon oft bekommen habe, das gab es früher nicht und man soll sich nicht so anstellen. Und meine Eltern, Großeltern haben es auch vertragen und das ist alles eine Hysterie. Nein, es ist tatsächlich so, dass Menschen in unserer heutigen Lebenszeit mehr Unverträglichkeit haben. Und das ist ganz einfach unserem modernen Lebensstil geschuldet. Denn alles, was das Darmmikrobiom und die Darmschleimhaut schwächt, fördert Unverträglichkeiten. Und wenn man sich anguckt, was das für Dinge sind, das sind zum einen Medikamente. Wir nutzen heute wesentlich mehr und wesentlich mehr verschiedene Medikamente als jetzt noch vor 20, 30, 50, 100 Jahren. Und so nützlich Medikamente in gewissen Fällen sein können, ohne Frage, haben sie leider meistens einen negativen Effekt auf unser Darmmikrobiom. Ganz klassisch sind natürlich Antibiotika, aber das sind nicht die einzigen Medikamente, bei denen man an das Darmmikrobiom und die Darmschleimhaut denken muss, sondern auch ganz weit verbreitete Medikamente wie Schmerzmittel, wie die Antibabypille, die zum Beispiel auch das Darmmikrobiom negativ verändert und so weiter. Es sind aber auch Umweltgifte wie Pestizide. Es ist aber auch eine gesteigerte Hygiene, die natürlich einerseits wahnsinnig wichtig ist, aber zum Beispiel auch bei Lebensmitteln. Ich sage immer die Sakrotanküche, wenn Menschen da sehr, sehr überhygienisch vorgehen, das ist auch ein Killer für unser Mikrobiom. Und ein ganz, ganz großer Punkt, und der liegt mir immer besonders am Herzen, weil er erstens so gravierend ist und zweitens meistens übersehen wird und vernachlässigt wird, ist das Thema Stress. Denn chronischer Stress, also wirklich Stress, unter dem man jetzt nicht mal eine Stunde steht oder mal einen Tag steht oder mal eine Woche steht, sondern den man über Wochen hinweg, über Monate hinweg, manchmal sogar über Jahrzehnte hinweg mit sich herumschleppt, durch alles Mögliche, durch innere Themen, die man nicht gelöst hat, durch Beziehungskonflikte, durch berufliche Unzufriedenheit, durch finanzielle Sorgen, was auch immer, all das löst in uns chronischen Stress aus und Stresshormone killen Darmbakterien, vor allem milchsäurebildende Bakterien, also Bifidobakterien, Lactobacillen. Das heißt, die Vielfalt und die Ausgewogenheit unseres Darmmikrobioms leidet maßgeblich unter Stress. Und auch die Darmschleimhaut, also die Darmpermeabilität, also das, was ich gerade beim Leaky Gut beschrieben habe, diese Durchlässigkeit der Darmwand steigt zum Beispiel unter Stress, was dann wiederum dazu führt, dass mehr Substanzen in den Körper kommen, die eigentlich nichts im Körper verloren haben, wodurch es zu vermehrten Entzündungsprozessen kommt, was dann wiederum gleichzeitig die Schleimhaut selbst schwächt, Unverträglichkeiten im Kreislauf sozusagen wieder fördert. Das heißt, dieses Gesamtpaket, unser moderner Lebensstil, fördert absolut Unverträglichkeiten. Und drum ist es einfach so, dass wir heute zum Beispiel auch wesentlich viel mehr Glutenunverträglichkeiten haben, als jetzt noch unsere Großeltern oder Urgroßeltern hatten.
Ich bin da absolut bei dir und ich glaube, es gibt immer noch leider sehr, sehr viele Leute, die das nicht recht einsehen. Es gibt viele Leute, die denken, naja, wenn die Medikamente auf dem Markt erhältlich sind, dann werden sie mir schon nicht schlecht tun.
Darf ich da mal kurz einhaken? Das Spannende ist, dadurch, dass dieses Forschungsgebiet des menschlichen Mikrobioms noch so jung ist, wurden bis vor kurzem die Medikamente noch nicht mal daraufhin untersucht für die Zulassung, ob sie das Darmmikrobiom in irgendeiner Art und Weise manipulieren. Das muss man sich mal überlegen. Ich kann jetzt leider keine Zahlen nennen. Ich weiß nicht, seit wann oder ob überhaupt es jetzt verpflichtend ist, bevor ein Medikament auf den Markt kommen darf, ob es auf die Auswirkungen auf das Darmmikrobiom hin untersucht wird oder nicht. Also das ist dadurch, dass auch die Forschung in diesem ganzen Gebiet jetzt gerade eigentlich erst so richtig ins Rollen kommt, ist es auch so schwierig, alles, was auf dem Markt ist. Es sind ja nicht nur Medikamente, es sind ja auch Lebensmittel, Zusatzstoffe, Emulgatoren, Farbstoffe, absolut, Aromen, Konservierungsstoffe, die wir jeden Tag in unserem Supermarkt hübsch verpackt kaufen, die unser Mikrobiom maßgeblich negativ beeinflussen. Sie sind aber legal und sie werden verkauft und der Konsument denkt sich, naja, also wenn hier bei XY im Regal dieses Produkt steht, dann wird es schon in Ordnung sein. Nein, ist es nicht unbedingt.
Ja, wir haben uns da auch mal off the record mit einer Lebensmittelchemikerin unterhalten und die meinte, was ganz verrückt ist, dass Konservierungsstoffe oftmals nur einzeln getestet werden. Wie sie sich, also auch selbst wenn sie anschauen, okay, wie wirkt sich das auf die Darmgesundheit aus, werden sie einzeln getestet, aber nicht in Kombination. Und ich meine, wenn man sich so ein bisschen an seinen Chemieunterricht, falls man Chemieunterricht hatte, zurückerinnert, dann weiß man, ein Stoff allein kann ein Stoff allein sein, aber zwei Stoffe zusammen können explosiv sein. Und solche Kleinigkeiten, ich habe immer das Gefühl, wir sind zu gutgläubig, was die Industrie angeht, was viele Sachen angeht, die wir unserem Körper zuführen. Da müssen wir einfach selbst uns an die eigene Nase langen und dann auch mal ein bisschen anfangen zu recherchieren.
Ja, das ist leider so unbequem, das ist tatsächlich so. Man darf für sich selbst Verantwortung übernehmen. in jeglicher Hinsicht, im Hinblick auf die Ernährung, im Hinblick auf Medikamente, die man wählt oder ablehnt. Und ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht Situationen gibt, wo es der einzig richtige Weg ist, jetzt sofort ein bestimmtes Medikament zu nutzen. Diese Fälle gibt es und dann ist es auch egal, wie die Darmflora darauf reagiert. Aber diese Leichtfertigkeit damit und auch diese Unbedachtheit, ich kenne Menschen, die es völlig normal finden, jeden Tag Ibuprofen zu nehmen und gar nicht reflektieren, was das mit ihrem restlichen Körper macht oder auch mit ihrem Darmmikrobiom macht. Oder junge Frauen, die seit Ewigkeiten viele, viele Beschwerden haben, ähnlich wie es bei mir war, mit Hautproblemen, mit Schilddrüsenproblemen häufig und so weiter. Und nie jemand hinterfragt, ob es vielleicht positiv förderlich wäre, die Antibabypille abzusetzen. Heißt nicht, dass das immer die Ursache ist, aber es heißt einfach nur, dass auch diese Dinge unser Mikrobiom zusätzlich schwächen können. Und man das einfach für sich berücksichtigen darf und da wirklich in die Eigenverantwortung gehen muss, würde ich sagen, heute, wenn man sagt, ich fühle mich nicht wohl, ich möchte, dass es anders wird, was kann ich tun?
Ja, ich glaube auch ein bisschen, das Schwierige an Unverträglichkeiten, zumindest sie auch zu erkennen, ist einfach, dass sie, also bei mir in meinem Fall, auch so ein schleichender Prozess ist.
Ja.
Oder sind. Bei einer Allergie haben wir meistens diese Sofortreaktion. Ich esse was. Mein Hals zieht sich zusammen oder meine Haut fängt extrem an zu jucken. Unverträglichkeiten, das kann ja teilweise auch erst 2 Tage später eintreten. Und ich glaube, die wenigsten sind gewillt, ein Ernährungstagebuch zu machen. Also selbst wenn man motiviert ist und dran glaubt, ist es anstrengend, ein Ernährungstagebuch zu führen. Also wirklich, ich habe das selbst mal versucht, irgendwo niederzuschreiben. Das frisst ja teilweise so viel Zeit, dass man nach 3 Tagen gar keinen Bock mehr hat. Ich kann aber auch sagen, 2 Wochen reichen meistens schon aus, um gewisse Muster zu erkennen zumindest. Gut, jetzt haben wir aber die Problematik, man erkennt es nicht wirklich, es ist ein schleichender Prozess. Meistens gewöhnt man sich ja dann auch teilweise an Symptomatiken, wie zum Beispiel der aufgeblähte Bauch nach dem Essen. Ach, das ist ja normal. Haben ja auch ganz viele Leute, weil zum Beispiel super viele Leute wissen gar nicht, dass sie eine Laktoseintoleranz haben und denken so nach dem Cappuccino am Mittag, ja, das gehört sich so, dass man danach sich extrem voll fühlt. Nee, gehört sich nicht. Ja. Und jetzt kommt mich meine... Ja?
Nein, Entschuldigung.
Jetzt wäre nämlich meine Frage an dich, wenn man es jetzt wirklich geschafft hat, irgendwie irgendwas verdächtig zu empfinden, dass man vielleicht eine Unverträglichkeit haben könnte, was würdest du denn demjenigen raten, was er als erstes machen sollte?
Ja, also das sind so ein bisschen 2 unterschiedliche Ansatzpunkte. Wenn ich jetzt natürlich herausgefunden habe, zum Beispiel über ein Ernährungstagebuch, okay, Milch könnte ein Problem sein oder Gluten könnte ein Problem sein, dann ist natürlich die Erstmaßnahme, wenn ich wirklich unangenehme Beschwerden habe, dass ich das, was mir Probleme bereitet, für den Moment mal weglasse, einfach nur, um die Beschwerden zu lindern. Das Ganze ist aber nur Pflastertherapie. Das ist nur Symptombekämpfung, keine Ursachenbekämpfung. Was ich tun darf, ist, ich darf mir Gedanken machen, wie kann ich mit meinem gesamten Lebensstil auf das Pluskonto meines Darmmikrobioms und auf das Pluskonto meiner Darmschleimhaut einzahlen. Und dann darf man sich wirklich mal hinsetzen und seinen Lebensrat sozusagen mit all den unterschiedlichen Bereichen durchrattern und sagen, okay, wie sieht's aus bei mir mit Stress? Wo sitzen da meine wunden Punkte? Wo darf ich rangehen, um das in den Griff zu bekommen? Wie sieht's bei mir aus mit meiner Ernährung? Ernähre ich mich überwiegend von industriell verarbeiteten Lebensmitteln, die reich an Zusatzstoffen sind? Kann ich da ein bisschen mehr Gemüse einführen? Kann ich da ein bisschen mehr Obst einführen? Kann ich da ein bisschen mehr Ballaststoffe einführen? Und vielleicht auch schon Stück für Stück die industriell verarbeiteten Lebensmittel reduzieren? Wie sieht's aus mit meiner Schlafhygiene? Wie sieht's aus mit Bewegung? Weil all das zahlt positiv, beziehungsweise wenn wir es vernachlässigen, negativ auf unser Darmmikrobiom und unsere Darmschleimhaut ein. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, und wenn jemand diesen Podcast hört und nur eine Botschaft mitnimmt, es ist nicht damit getan, bei einer Laktoseintoleranz, gut, bei einer Milch, also Laktoseintoleranz ist nochmal ein separates Thema, aber sagen wir jetzt mal Fructoseintoleranz, Histaminintoleranz oder einer Glutensensitivität, es ist nicht damit getan, einfach nur Gluten wegzulassen, Histamin wegzulassen oder Fructose wegzulassen. Damit klebe ich nur ein Pflaster drauf, lindere die Beschwerden, aber ändere nichts an der Ursache, denn das Darmmikrobiom und die Darmschleimhaut regenerieren sich in keinster Weise, wenn ich einfach nur die Trigger weglasse, aber ansonsten nichts verändere, sodass sich das Mikrobiom und die Darmschleimhaut nicht regenerieren können. Das heißt, es ist nur der erste Schritt. Und dann geht es wirklich ran, ganz, ganz geduldig den Lebensstil Schritt für Schritt zu verändern. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd das ist. Aber da kann man einfach mal gucken, also für mich sind die zwei Hauptsäulen eigentlich immer die Ernährungsumstellung und Stressbewältigung, weil das so den größten Hebel auf unser Mikrobiom hat. Und da kann man mal schauen, was, glaube ich, fällt mir gerade leichter. Das wäre ein Herangehensweg. Und wenn man sich nicht sicher ist, würde ich immer mit der Stressreduktion anfangen. Weil in dem Moment, wo man beginnt, Stressreduktion zu betreiben, fällt dieses ganze Thema Ernährung, was ja wahnsinnig emotional sein kann, herausfordernd sein kann, anstrengend sein kann, frustrierend sein kann, schon so viel leichter, wenn ich mein Nervensystem wieder in Balance gebracht habe, mein ganzes Nervensystem wieder auf Verdauung programmiert habe, denn unter Stress werden weniger Verdauungsenzyme produziert, wird die Darmperistaltik unterbunden und so weiter. Das sind ganz normale Mechanismen und wenn ich das wieder in die richtige Bahn bringe, dann fällt es mir auch leichter, die Ernährung umzustellen und ich vertrage dann schon sehr viel schneller immer wieder mehr Lebensmittel.
Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich finde, es klingt immer sehr einfach, Stress zu reduzieren, aber es ist am Ende des Tages verdammt schwer, wenn man alltagsgebunden ist. Was wären denn da so deine Go-To-Tipps, wie man das am besten umsetzt? Also nehmen wir jetzt mal an, warte, ich muss es noch erweitern. Nehmen wir jetzt mal an, man ist sogar, man hat zwei Kinder, hat einen Job und kommt einfach nicht einmal dazu, Me-Time zu finden. Also ja. Me-Time jetzt Zeit einfach mal in die Sauna zu gehen oder sonst was. Was wären jetzt da so deine Top-Tipps?
Ja, also ich nehme wahnsinnig gerne das Beispiel von alleinerziehenden Jungeltern. Davor habe ich allerhöchsten Respekt. Ich glaube, das sind Menschen mit dem größten Stresspensum. Ich würde sagen, es sind unterschiedliche Dinge. Es sind natürlich ganz klassische Dinge wie Struktur versuchen zu etablieren, dass man eine gewisse Absehbarkeit hat und in Routinen verfahren kann, ohne sich jedes Mal Gedanken zu machen, was natürlich mit Kindern auch immer eine gewisse Herausforderung ist, Struktur und Routinen. Aber es können ganz, ganz simple Dinge sein. Es kann sein, dass ich sage, so, und morgens mache ich 3 Minuten Atemübungen. Und ich erwarte nicht von mir, dass ich da eine Viertelstunde oder 20 Minuten im Schneidersitz am Boden sitze bei Räucherstäbchen und meditiere. Diesen Anspruch darf man schon gar nicht an sich selbst stellen, sondern es wirklich rational halten und machbar halten und sagen, gut, 3 Minuten bekomme ich hin und selbst wenn es auf der Toilette ist oder in der Dusche ist, irgendwo schnappe ich mir diese 3 Minuten, wo ich eine Atemübung mache. Denn unser Atem ist unmittelbar wieder mit unserem Nervensystem verknüpft und wir können über eine veränderte Atemfrequenz sofort unser Parasympathikus, also unser parasympathisches Nervensystem aktivieren. Das ist der Teil des Nervensystems, der eben für Entspannung, Regeneration, aber auch für Heilung und für Verdauung verantwortlich ist. Das wären so kleine Anker, die man sich setzen kann. Man könnte sich zum Beispiel auch sagen, während dem Zähneputzen konzentriere ich mich auf meine Atmung und zähle da zum Beispiel in einem bestimmten Rhythmus, um den Parasympathikus zu aktivieren. So ganz, ganz simple Sachen. Dann, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass man das Essen selbst mit Ruhe verbindet. Also, wenn ich zum Beispiel die Gewohnheit habe, vor dem Fernseher zu essen oder mit Instagram geöffnet am Handy zu essen oder neben den Mails, während ich die Mails checke, zu essen, dass ich mir hier ein Fenster schaffe und ich muss ja nicht eine Stunde lang essen, aber dass ich zumindest sage, okay, während dem aktiven Essen mache ich nichts anderes als zu essen, konzentriere mich darauf und entspanne mich. Denn in dem Moment, wo wir unter Stress essen, und es ist tatsächlich so, selbst wenn wir uns irgendwie eine Landschaftsdoku im Fernsehen ansehen, ist unser Sympathikus aktiv, also unser Stressnervensystem aktiv und die Verdauung verläuft schlechter, als wenn wir den Fernseher ausmachen und uns wirklich auf unser Essen konzentrieren und der Parasympathikus aktiv sein kann. Ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kann man anfangen, sich Schritt für Schritt diese Routinen, zum Beispiel diese 3 Minuten Atemübung am Morgen, auszubauen. Wenn man jetzt das eine Weile gemacht hat und sagt, okay, das ist jetzt wie Zähneputzen, das funktioniert, das läuft, daran habe ich mich gewöhnt, kann man sagen, gut, dann gucke ich, dass ich irgendwie auch nochmal am Nachmittag zwischen 2 Meetings oder wie der Tag strukturiert ist, auch nochmal eine Atemübung mache. Und wenn das dann klappt, dann kann ich mir überlegen, ob ich das vielleicht abends vorm ins Bett gehen auch nochmal mache. Und mein Haupttipp ist wirklich, die Veränderung muss so klein sein, dass sie dir fast schon zu banal vorkommt. Wenn sie so klein ist, dass du denkst, naja, ich weiß ja nicht, ob das was bringt, dann ist sie richtig von der Intensität her, weil dann ist sie machbar. Wenn die Veränderung so klein ist, dass du sagst, ich weiß nicht, ob es bringt, dann ist es genau richtig, weil dann kannst du es umsetzen. Und hier darf man dann wirklich liebevoll und geduldig sein. Und natürlich verändert jetzt eine Atemübung am Tag nicht die Welt. Aber du wirst sehr, sehr schnell eine Veränderung bemerken. Denn alles ist besser als nichts. Jede kleine Entscheidung, die du in die richtige Richtung triffst, zahlt auf dein Positivkonto für Darmgesundheit ein, für dein Darmmikrobiom und für deine Darmschleimhaut, egal wie nichtig dir diese Kleinigkeit vorkommen mag.
Ja, ich finde, das ist ein, also ich fand auch den Tipp, den du gesagt hast, wenn sich einer hier was mitnehmen sollte aus dieser Podcast-Folge, dann das nur darauf zu verzichten, einfach nur ein Pflaster drüber kleben ist, finde ich ein, finde ich schon fast schon erleuchtend, weil mein Problem ist natürlich, ich ernähre mich gesund und ich gehe automatisch davon aus, dass andere Menschen sich ja auch schon gesund ernähren. Wenn ich dann auch nur sage, ja, dann verzichte doch einfach mal drauf, mal schauen, ob es dann besser wird, dann weißt du, ob es daran liegt, ist ja dann eigentlich total, also viel zu banal ausgedrückt, weil die wenigsten Menschen, wobei, sind wir mal ein bisschen positiver gestimmt, wahrscheinlich nicht viele Menschen achten darauf, sich darmgesund zu ernähren. Und da kommt jetzt zu einem Punkt, was hältst du denn von Fermentierten im Alltag einzubauen, wenn man, also vielleicht kennst du dich damit aus, wenn man zum Beispiel eine Histaminintoleranz hat?
Schwieriges Thema. Also grundsätzlich ist es super, fermentierte Lebensmittel in die Ernährung zu integrieren, weil die einfach unser Mikrobiom unterstützen können. Interessanterweise nicht so, wie die meisten denken. Die meisten denken immer, naja, die Bakterien, die da in dem fermentierten Sauerkraut oder Kimchi drin sind, die siedeln sich dann auch in meinem Darm an. Nein, man weiß, das sind überhaupt nicht die Bakterien, die überleben gar nicht lange, sondern es ist der Nährboden, den man mit dem Sauerkraut isst, weil, wie im Glas, optimal Bakterien da drin wachsen können, ist das Ganze auch der perfekte Nährboden dann für die Bakterien, die schon in unserem Darm sind, um sich vermehren zu können. Das heißt, grundsätzlich ist es eine super Idee, aber klar, sowohl bei der Histaminintoleranz als auch bei zum Beispiel beim klassischen Reizdarm mit FODMAP-Problem kann es manchmal schwierig sein. Und da würde ich mich frei machen von allen Regeln und es ausprobieren in ganz, ganz kleinen Mengen. Und wenn ich ganz, ganz kleine Mengen sage, meine ich auch ganz, ganz kleine Mengen. Das heißt mal einen Teelöffel Sauerkraut oder Kimchi, was auch immer. Ich nehme jetzt einfach mal Sauerkraut als Beispiel. Den probieren, gucken, was passiert, 3 Tage warten. Wenn alles in Ordnung ist, mache ich das wieder. Wenn das 2-3 Mal gut geht, dann nehme ich 2 Teelöffel. Wenn das 2-3 Tage gut geht, nehme ich mehr. Wenn das dann nicht mehr gut geht, reduziere ich wieder. Und sich da wirklich in Mäuseschritten, also wirklich richtig kleinen Mäuseschritten voranzutasten, um fermentierte Lebensmittel in die Ernährung zu integrieren, wenn man das möchte. Das kann man übrigens genauso machen mit Lebensmitteln, die man gestrichen hat. Ich kenne das, wenn man Unverträglichkeiten hat und auf die klassische Schule hört. Irgendwann hat man alles Mögliche aus der Ernährung rausgenommen, sodass man quasi gar nichts mehr hat, was man essen kann. Dass man auch da bei anderen Gemüsesorten, es muss ja noch nicht mal fermentiert sein, wenn man sagt, also mich stellt irgendwie eine Karotte schon vor Herausforderungen oder ein Kohlrabi oder was auch immer, dass man da ganz genauso vorgeht, dass man jetzt sagt, ich esse jetzt nicht die ganze Karotte, sondern ich schneide mir da so 1 Zentimeter ab. Und auch wenn man sich bescheuert davor kommt und vielleicht auch mal eine Karotte schlecht wird, weil man 2 Wochen für eine Karotte braucht, hier wirklich, wirklich, wirklich in Mäuseschritten vorgeht, die richtig gut kaut, beziehungsweise im besten Fall fängt man auch nicht direkt mit Rohgemüse an, sondern nutzt gedünstetes Gemüse. Wenn man sehr, sehr sensibel ist, würde ich immer empfehlen, rohes Gemüse erst nochmal weit nach hinten zu schieben, sondern wirklich mit gekochtem, gedünstetem Gemüse anzufangen und da sich wieder langsam daran zu gewöhnen und das Mikrobiom auch langsam anzuzüchten. Also ich würde jetzt nicht, wenn man sagt, okay, ich habe den Podcast gehört, die Sandra hat gesagt, ich soll mein Mikrobiom züchten und füttern, dann esse ich jetzt ganz viele Ballaststoffe und gönne mir jeden Abend einen Linseneintopf. Das wird nicht gut gehen, wenn man da Probleme hat, wenn man da sensibel ist. Ja. Sondern dann wirklich sagen, ich reduziere das auf ganz, ganz kleine Mengen und taste mich dann, was auch immer jetzt gerade mein Problemlebensmittel an Gemüsesorten ist, ich taste mich da Stück für Stück ran. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, was vielleicht bei der Ernährung noch wirklich wichtig zu beachten ist. Klar ist ein Apfel gesund, aber jetzt jeden Tag nur Äpfel zu essen, ist nicht gesund. Und das vergessen viele, wenn sie sagen, ich ernähre mich gesund. Wenn ich dann frage, ja, was isst du denn? Ja, also ich esse eigentlich jeden Tag Gurke und Karotten. Naja, das ist schon gesund, aber da fehlt ja ganz viel. Und unser Darmmikrobiom ist, kann man sich vorstellen, das ist so multikulturell, wie die ganze Welt ist. Und unser Darmmikrobiom braucht nicht nur einen Faserstoff, einen Ballaststoff, sondern ganz, ganz viele verschiedene Ballaststoffe und auch viele verschiedene Nährstoffe. Das heißt, das Gesündeste, was wir tun können, ist eine möglichst artenreiche, abwechslungsreiche pflanzliche Ernährung uns zuzuführen und damit auch unser Mikrobiom als Futter anzubieten. Das bedeutet auch gerne variieren, dass man sagt, ich schnapp mir jetzt 3 neue Gemüsesorten, diese möchte ich jetzt in den nächsten 3 Wochen ausprobieren und dann wechselt man immer mehr, je mehr man wieder verträgt.
Ja, ich glaube, was da auch ganz wichtig zu nennen wäre, wäre mal Bitterstoffe. Ich kann mich nämlich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass ich damals, als ich immer mit Bauchschmerzen zum Arzt gegangen bin, dass ich dann immer so ein Bittermittel verschrieben bekommen habe, was es in der Apotheke gab, anstatt dass er mir einfach mal gesagt hat, Mädel, iss einfach mal ein bisschen mehr Radicchio oder Chicorée. Schneid dir das doch mal in Salat rein, das ist auch schon gut für deine, für die Magensäure allein schon. Das
auf jeden Fall.
Das mal an und lässt das nochmal viel besser arbeiten.
Auf jeden Fall. Und auch da, wir sind so entwöhnt von Bitterstoffen. Unser Gemüse wird so gezüchtet, dass es nicht mehr bitter schmeckt, wodurch wir automatisch auch mehr Lust auf Süßes bekommen übrigens. Auch da darf man geduldig sein und sagen, ich habe jetzt noch nicht vielleicht super Bock auf eine Mischung aus Chicorée und Rucola und weiß ich nicht, was noch ganz bitter schmeckt. Auch da sich langsam rantastet. Und das Spannende ist, zum Beispiel, ich liebe heute bitter. Ich mochte am Anfang meiner Ernährungsumstellung, war ich jetzt nicht so der Bitter-Fan. Aber ich habe jetzt inzwischen manchmal wirklich das Gefühl, ich brauche jetzt was Bitteres. So wie ich mir früher gedacht habe, ich brauche jetzt was Süßes, denke ich mir, ich brauche jetzt was Bitteres. Und Geschmack ist auch Trainingssache. Der wird sich mit dem Verlauf der Ernährungsumstellung wird sich auch der Geschmack verändern. Und auch da, nur wenn man jetzt sich einmal einen Chicorée gekauft hat und einem der schon so bitter ist oder Radicchio, dass man da einfach langsam vorgeht und seinen Geschmack auch erlaubt, sich zu entfalten und zu verändern.
Absolut. Und auch einfach mal Rezepte ausprobieren, sich mal ein bisschen kreativ auszuleben. Mein Lieblingssalat aktuell ist Radicchio mit Trüffelöl und ein bisschen Balsamico.
Das klingt gut.
Reinlegen, ist das lecker, Freunde. Jetzt haben wir aber noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt nicht angesprochen. Und zwar, wenn man sich auf Social Media rumtreibt und man weiß ja, dass viele Leute, ich möchte mal ganz gerne wissen, ob ich eine Unverträglichkeit habe, die machen dann Tests. Das sind teilweise, sind es wirklich Trendtests. Ich selbst habe schon mal einen Test gemacht und war danach ehrlicherweise schockiert, weil ich hätte gar nichts mehr essen dürfen. Und dachte mir, hallo, Essstörung. Was hältst du davon?
Ja, danke für diese Frage. Finde ich ganz, ganz schwierig, weil, also rein aus der, wenn wir jetzt aus der Evidenzlupe blicken, ist die Aussagekraft dieser Bluttests, sind es ja meistens, oder Haartests oder sowas, sehr, sehr dünn. Das heißt, wie individuell korrekt da tatsächlich das Laborergebnis ist, steht überhaupt nicht fest. Und wenn wir dann diese Liste an Auswertungen bekommen, dann ist es, ich habe das am übrigens, der Arzt, der bei mir damals ein Leaky Gut diagnostiziert hat, der hat mit mir auch so einen Test gemacht und da kamen dann sage und schreibe 48 Lebensmittelunverträglichkeiten raus. Das meine ich damit, wenn man noch weiß, welche 3 Lebensmittel man essen darf und welche nicht. Und der Punkt ist, wenn du Beschwerden hast, möchtest du ja endlich einen Fahrplan haben. Du möchtest endlich, dass dir irgendjemand sagt, Mädchen, mach A und B und dann wird es weggehen. Dann machst du diesen Lebensmittelunverträglichkeitstest, kriegst ihn zurück und endlich steht hier, was dein Problem ist. Und ich kann so gut nachvollziehen, dass Menschen es schwarz auf weiß haben möchten, was das vermeintliche Problem ist. Nur, wie gesagt, die Aussagekraft ist fragwürdig. Und was passiert dann? Dann steht da ja nicht nur drauf Gluten und Laktose, sondern da steht dann drauf Karotte und Paprika und Lachs und was steht immer noch drauf? Mais, es wird meistens nicht vertragen. Und
Himbeeren,
genau. Also es sind immer Zucchini wird ganz. Also es sind eigentlich auch, wenn die Leute zu mir kommen und mir das zeigen, sind es immer wieder so die Klassiker, die bei allen dann nicht vertragen werden.
Ja,
und das schränkt die Ernährung so sehr ein. Und das, was du meintest mit Hallo-Essstörung, ist nicht so weit hergeholt, denn man klammert sich dann so verzweifelt an diese Anweisung, weil man hofft, dass es dann besser wird. Das Problem ist nur, wenn man dann wirklich diese ganzen Lebensmittel wegstreicht. Also ich sage überhaupt nicht, dass es nicht Sinn macht, Milch wegzulassen oder Gluten wegzulassen, vor allem für einen gewissen Zeitraum, wenn man gerade im Aufbau ist, macht das definitiv Sinn. Aber diese ganzen anderen Sachen, wenn dann ganz viel Obst und ganz viel Gemüse wegfällt, da würde ich hellhörig werden, da würde ich kritisch werden. Denn damit verweigerst du wiederum deinem Mikrobiom das Futter, das es so dringend braucht, um sich regenerieren zu können. Und um jetzt die Frage einfach kurz zu beantworten, nein, ich halte nicht viel von diesen Tests.
Ja, same hier. Also ich war wirklich erschreckt. Bei Feli kam sogar raus, dass sie Honig nicht verträgt und stattdessen Zucker essen soll. Das war ja, dann genau. Schon eher so, das ist nicht, also selbst wenn da ja was richtig sein mag, stimmen mag, ist das einfach nicht der richtige Ansatzpunkt, das jemandem dann zu vermitteln. Ich glaube, das sollten sich auch einige mal wirklich vor Augen führen, Unverträglichkeiten, wie du schon gesagt hast, das ist nicht einfach nur bloßer Verzicht dann auf etwas, sondern das ist viel mehr.
Ja, vor allem, was mir so wichtig ist, dass man versteht, wenn auf diesem Zettel Zucchini steht oder was auch immer, die Zucchini ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass das Darmmikrobiom verarmt ist, einseitig geworden ist und die Darmschleimhaut ausgedünnt ist, Löcher hat. Das ist das Problem. Du darfst dir überlegen, wie kann ich die Darmschleimhaut stärken, wie kann ich das Darmmikrobiom stärken. Und das stärkt man eben nicht, indem man wahnsinnig einseitig und isolierte Lebensmittel isst, sondern indem man Stück für Stück wieder dafür sorgt, mehr verschiedene Lebensmittel zu integrieren. Also mein Ansatz wäre eher, oder ich fände es schöner, wenn zum Beispiel auch, ich meine, mein Instagram-Feed ist natürlich voll mit Darmprodukten, ja, in der Darmbubble. Was ich da alles an Werbung für Schnelllösungen und Tests bekomme, ist der Wahnsinn. Und ich würde mich mal wahnsinnig freuen, wenn eine Firma es sich zum Auftrag macht, wie bekomme ich Menschen dazu, dass sie wieder bunter essen, mehr Pflanzen, mehr Obst, mehr Gemüse, mehr Samen in ihre Ernährung integrieren, anstatt immer mehr zu reduzieren und damit das Mikrobiom immer mehr auszuhungern.
Ja, absolut. Da hatten wir wirklich eine sehr, sehr positive Erfahrung mit einer Mikrobiomanalyse, wo man ja dann ganz oft auch davon ausgeht, dass einem das Unternehmen danach erstmal direkt passend die Nahrungsergänzungsmittel bereitstellen möchte. Aber nein, man hat da wirklich einfach nur aufgelistet bekommen, okay, das verträgst du aktuell nicht, laut deinem Darmmikrobiom könnte das Schwierigkeiten mit sich bringen, versuch doch mal das und das in deinen Alltag zu integrieren, versuch doch mal wegzulassen und dann langsam wieder, also das war einfach wirklich toll aufgebaut.
Ja, super.
Und da dachte ich mir, ja, genau so sollte es auch sein. Die wenigsten sind halt dann motiviert genug, das durchzuziehen. Aber die dann motiviert genug sind, das durchzuziehen, die werden auch definitiv Erfolg damit haben, wenn sie anfangen, mehr auf ihre Darmgesundheit zu achten.
Ja, also das kann ich unterstreichen, wenn man sich da einmal dazu committet und sagt, so, ich ziehe es jetzt durch und auch wenn es unbequem ist und auch wenn Rückschläge kommen, die werden kommen. Du wirst dich fragen, ja, wieso? Ich habe das jetzt die letzten Wochen super vertragen. Warum ist das jetzt ein Problem? Dann ist vielleicht das Stresspensum wieder höher gewesen oder was auch immer. Es ist in Ordnung. Und dann dranbleiben, weitermachen und wirklich geduldig. Und ich sage auch immer, liebevoll mit sich selbst sein. Wirklich liebevoll sein im Prozess der Veränderung. Das ist allein schon so anstrengend. Da braucht man nicht noch gemein und streng mit sich selbst sein.
Jetzt habe ich noch die Frage an dich. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob du das ganz am Anfang gesagt hattest. Was waren denn so deine ausschlaggebenden Unverträglichkeiten?
Meine Unverträglichkeit, also wie gesagt, nach diesem Leaky Gut-Test waren es 48 Lebensmittel. Da war im Prinzip gar nichts mehr übrig, was ich laut Test nicht vertragen habe. Daran habe ich mich natürlich, weil ich zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung von Darmgesundheit hatte, 2 Jahre lang richtig streng gehalten, was das Ganze noch schlimmer gemacht hat. Was am Ende geblieben ist, war bei mir tatsächlich Milch, und zwar nicht die Laktose, sondern das Milcheiweiß. Das wissen ganz viele nicht. Die meisten denken immer, Laktose ist das Problem. Ist es bei vielen, aber bei sehr, sehr vielen ist es auch das Casein, weil es dann ähnlich reagiert wie das Gluten. Und Gluten war es bei mir, also Milch und Gluten. Und das ist auch das, was jetzt heute in meiner Ernährung noch sehr, sehr wenig Platz hat. Also ich vertrage wieder Gluten, ich kann Gluten wieder essen, aber ich brauche es einfach nicht mehr. Ich habe mich so daran gewöhnt, glutenfrei zu essen. Und ich merke tatsächlich schon, würde ich jetzt wieder genauso viel Gluten essen wie vor 15 Jahren, also quasi den ganzen Tag permanent bei jeder Mahlzeit, merke ich, dass ich müder werde, merke ich, dass mein Immunsystem wieder mehr zu kämpfen hat, merke ich, dass meine Haut wieder mehr zu Entzündungen neigt. Das heißt, da bin ich auch heute noch so, dass ich Gluten stark reduziere, beziehungsweise in meinem privaten Alltag einfach gar nicht vorkommt, also hat irgendwie gar keinen Platz mehr in meiner Ernährung. Und Milchprodukte auch nicht. Aber das waren so meine, Milch und Gluten waren meine wichtigsten Unverträglichkeiten. Und da war es dann tatsächlich auch wichtig, die wegzulassen. Und das ist auch, wenn man jetzt gerade ganz akut Beschwerden hat, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, zumindest als Versuch mal wegzulassen. Und auch gar nicht, wenn man jetzt sagt, ich glaube, es ist, ich kriege jetzt nicht Bauchweh nach Gluten oder sowas, aber sobald ich Probleme mit der Verdauung habe, sobald ich das Gefühl habe, das Mikrobiom, die Darmschleimhaut könnten Schwierigkeiten haben, lohnt es sich, und das sind die einzigen beiden Dinge, die ich wirklich empfehle, mal konsequent wegzulassen, Gluten und Milch. Und nicht nur die Laktose, also laktosefreie Milch und Produkte zu konsumieren, sondern wirklich mal gar keine tierische Milch zu konsumieren.
Bin ich auch absolut voll bei dir. Bei mir sind es genau auch diese zwei Produkte und tatsächlich auch Nüsse. Bei mir war, was meine Hautausschlag hervorgerufen hat, kam durch Nüsse. Und das ist ja eigentlich das, was die wenigsten erkennen, weil Nüsse ja ganz oft einfach eine allergische Reaktion mit sich bringen. Mhm. Dann macht man halt den normalen Allergietest, da kommt nichts raus. Da denkt man sich, bin ich vielleicht blöd? Aber nein, bei mir waren es die Nüsse. Und erstaunlicherweise hat sich dann rausgestellt, meine Cousine hatte auch ganz, ganz schlimmen Ausschlag im Gesicht. Und der ist auf einmal weg gewesen. Ich so, was hast du gemacht? Sie hat hier wirklich gut geworden. Sie hat auch angefangen, Nüsse wegzulassen.
Ja, und dann spannend.
Spannend.
Und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, es ist okay, wenn dein Körper nicht alles toll findet. Das ist okay. Und damit darfst du dich auch anfreunden. Komisch wird es nur, wenn es irgendwie sehr, sehr viele verschiedene Lebensmittel sind, die nicht funktionieren. Dann weißt du, ich habe noch Arbeit vor mir. Aber wenn dann am Ende ein, zwei Lebensmittel übrig bleiben und man sagt, naja, also die spare ich mir lieber, das ist in Ordnung. Nur weil alle sagen, Nüsse haben gesunde Fette, musst du keine Nüsse essen.
Ja, absolut. Richtig, weil das ist ja wirklich teilweise so, dass man online gesagt bekommt, 5 Nüsse am Tag und die Gesundheit steht dir in vollem Maße zu. Ja. Aufpassen, Freunde.
Genau, und da einfach individuell auf sich zu achten. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, weil die meisten von uns diesen Bezug und das Vertrauen auf den eigenen Körper verloren haben. Also dieses, ich lese, höre und achte die Signale, die mein Körper gibt, ist gerade, wenn man schon lange Beschwerden hat, natürlich wahnsinnig schwierig. Und das ist ein Prozess, an dem man sich auch wieder herantasten darf, dass man sagt, okay, selbst wenn jetzt in dem Interview die Sandra gesagt hat, es sollten eigentlich überhaupt keine Unverträglichkeiten außer Gluten und Milch da sein, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich vertrage halt diese Karotte nicht, aber dafür vertrage ich 20 andere Gemüsesorten, dann bitte, dann ist das in Ordnung und dann mag dein Körper halt genau dieses eine Ding nicht und das ist fein, das ist in Ordnung.
Ja. Du hast ja jetzt auch vorhin gerade gesagt gehabt, dass du es rein theoretisch wieder essen könntest, Gluten, Milchprodukte, aber du lässt es weg, weil du halt trotzdem merkst, okay, ab einem gewissen Zeitpunkt geht es dir dann einfach auch nicht mehr gut damit. Wie lange würdest du sagen, hat es denn gedauert, bis du an diesem Punkt warst, dass du sagen kannst, okay, wenn es jetzt da mal dabei ist, wenn ich beim Essen gehen bin, dann ist es jetzt eigentlich auch nicht schlimm?
Das ist sehr schwer zu beantworten, weil ich am Anfang nur auf die Ernährung gesetzt habe und das Thema Stress nicht berücksichtigt habe. Ich habe, wie gesagt, sehr lange sehr streng auch diese gelisteten Unverträglichkeiten weggelassen, was es dann noch schlimmer gemacht hat. Irgendwann habe ich dann schon verstanden, okay, das so läuft's nicht. Ich habe aber trotz alledem dann, nachdem ich Gluten und Milch weggelassen habe und die anderen Obstsorten und Gemüsesorten wieder integriert habe, relativ lange gebraucht, beziehungsweise ich habe schon Fortschritte gemacht, die auch relativ zügig kam, aber ich bin immer wieder zurückgefallen. Ich hatte immer wieder Rückfälle und bin dann über so einen gewissen Punkt nicht hinausgekommen. Und das habe ich bestimmt ja 1,5 Jahre, 2 Jahre so getrieben, bis ich dann irgendwann überhaupt erstmal dieses Thema Stress verstanden habe im Zusammenhang mit Verdauung. Und als ich das dann noch mit hinzugenommen habe, ging's ratzifatzi. Also dann ging's sehr, sehr schnell. Das waren dann wenige Wochen, aber auch hier, das ist kein Wettlauf und das ist kein Wettkampf, wer da schneller ist. Und man kann das auch nicht von der einen Person auf die andere Person übertragen, weil es natürlich höchst individuell ist, was es da an Themen gibt, wie auch schon die Vorbelastung ist und so weiter. Ich will nur sagen, es kann sehr, sehr schnell gehen. Es ist aber auch in Ordnung, wenn es ein paar Monate dauert und dann bitte, bitte trotzdem dranbleiben. Aber in der Regel ist es so, gerade wenn man Stressmanagement und Ernährungsumstellung kombinieren kann, kann das sehr schnell gehen. Ist natürlich nicht immer so, dass es schnell geht, aber es kann durchaus sehr, sehr schnell gehen.
Jetzt muss ich ein Thema doch noch ansprechen, weil ich finde, Unverträglichkeiten, Darmgesundheit muss man einfach, beziehungsweise wird meistens oder von vielen mit Probiotika in Verbindung gebracht. Der Markt ist ja riesig.
Ja.
Wie stehst du zu dem Thema?
Wow, also ich glaube, das ist eine eigene Podcast-Folge, aber ja.
Gebe ich dir vollkommen recht? Sagen wir es, okay, machen wir es ein bisschen gezielter, die Frage. Sie, in deinen Augen, können Probiotika auch eine schnelle Lösung sein bei Unverträglichkeiten?
Also ja, sie können es sein, sie sind es aber meistens nicht. Probiotika sind theoretisch eine hervorragende Idee. Praktisch noch lange nicht ausgereift. Und wenn wir mal ehrlich in die Datenlage schauen, sehen wir auch, dass es eine höchst ambivalente Studienaussage gibt. Das heißt, es gibt ganz viele Studien, die sagen, ja, Probiotika bringen einen Benefit. Und es gibt ganz viele Studien, die zeigen, irgendwie ist dieser Benefit nicht reproduzierbar. Wir können gar nicht sagen, wann und bei wem das Ganze was bringt und bei wem nicht. Und das Problem ist, dass unser Darmmikrobiom ist so individuell bei jeder Person wie der Fingerabdruck. Und deswegen kann ein Probiotikum, das du bekommst, bei dir hervorragend funktionieren. Ich nehme exakt dasselbe Probiotikum, weil du mir gesagt hast, hey Sandra, das hat bei mir mega funktioniert, meine Nussallergie war danach weg. Mach das auch mal. Und ich sage, oh nice, würde ich auch, probiere ich auch und es passiert gar nichts oder es wird im schlimmsten Fall noch schlimmer. Weil einfach mein Mikrobiom ein ganz, ganz anderes ist als deines und dann die Reaktionen sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Das Problem damit ist auch, man kann sehr viel Geld und sehr gut Geld mit Probiotika verdienen, wodurch es auch sehr viele wirklich minderwertige Produkte auf dem Markt gibt und auch fragwürdige Bakterienstämme. Das heißt, es ist ein ganz, ganz komplexes Thema. Und ja, es gibt definitiv Fälle und Situationen, wo man ganz gezielt sagen kann, dieser Bakterienstamm hat gute Wahrscheinlichkeiten, deine individuellen Symptome zu lindern und oder deinen ganzen Heilungsprozess zu fördern. Aber das sind so Einzelfälle. Also mit Probiotika würde ich eigentlich immer in Kombination mit einem erfahrenen Therapeuten arbeiten, wo eine Mikrobiomanalyse vorausgegangen ist und wo man auch wirklich die Evidenz hat, also die Studien hat, wo man explizit diesen einen Bakterienstamm untersucht hat und weiß, das funktioniert. Und was aber viele machen, ist dieses, ich habe auf Instagram eine Werbung gesehen oder meine Kollegin hat gesagt, sie hatte was ganz Tolles und man gibt ein Heidengeld aus und dieses Geld landet letztendlich nur in der Toilette. Denn das Problem ist, nur weil ich Bakterien schlucke und meinem Darm von extern zufüge, heißt es noch lange nicht, dass sie in meinem Darm überleben können, sich ansiedeln können, wenn ich das Klima im Darm nicht verändere. Wenn ich nicht durch meinen Lebensstil dafür sorge, dass in meinem Darm eine Atmosphäre herrscht, in der Bakterien überleben können, weil sie sind ja nicht ohne Grund abgestorben, dann werden auch diese Bakterien, die ich dadurch das Probiotikum schlucke, nicht überleben können und sich nicht ansiedeln können. Also es ist ein sehr schwieriges Thema. Es ist mit Sicherheit so, dass der ein oder andere damit Erfolge erzielen wird. Es ist aber mit Sicherheit auch so, dass es jetzt kein Massenprodukt und das Allheilmittel ist, das bei jedem sämtliche Verdauungsbeschwerden oder auch Hautprobleme oder Depressionen und so weiter einfach verschwinden lässt.
Ja, mir war die Frage tatsächlich auch jetzt noch zum Ende wichtig, weil ich auch ab und zu das Gefühl habe, dass Probiotika wie ein Pflaster für die Darmgesundheit beziehungsweise wie Pflaster für Darmprobleme verwendet wird.
Ja, also das
ist das, das Problem mit dem Probiotika.
Ja, und vor allem ist es, was ich auch schwierig finde, ist, dass zum Beispiel gerade in den sozialen Medien sehr viele InfluencerInnen natürlich dann für solche Schnelllösungen Werbung machen. Man muss immer dran denken, die Person verdient auch ihr Geld damit, Werbung zu machen. Und dann Darmkuren, dieses Wort finde ich schon sehr schwierig, gerne verkauft werden. Und da gehört dann alles Mögliche dazu, Saftkuren und weiß ich nicht, was man alles machen kann, aber eben auch sehr, sehr gerne Probiotika. Und die Menschen, die ja sehr verzweifelt sind, ich meine, wer über längere Zeit Verdauungsbeschwerden hat, weiß, wie sehr man da verzweifeln kann, da wirklich oft viel, viel Geld in die Tonne geben und am Ende frustriert sind, weil sie denken, oh, irgendwie, ich bin ein besonderer Fall, nur bei mir funktioniert es nicht. Die auf dem Kanal XY hat gesagt, das funktioniert ganz, ganz toll und sie ist damit ihren Reizdarm losgeworden. Warum ist bei mir alles so doof? Warum funktioniert es bei mir nicht? Und man die Leute dadurch dann manchmal noch mehr in eine Negativspirale schickt, weil man ihnen eine vermeintliche Lösung anbietet, die bei ihnen nicht funktioniert, aber nicht, weil sie irgendwie besonders ein schwieriger Fall sind, sondern weil es einfach vollkommen klar ist, dass das nicht bei jedem so einfach funktionieren kann.
Ja, noch ganz kurz eine Verständnisfrage, vielleicht hast du dich da auch nur versprochen gehabt, mit Lebensmittelallergien kann man nicht durch, also das hat ja gar nichts mit dem Darm zu tun, Lebensmittelallergien hat man, da kann man nichts dagegen tun.
Doch, also man kann, ja, da habe ich mich wahrscheinlich irgendwie unmissverständlich ausgedrückt, Lebensmittelallergien haben definitiv auch was mit dem Darm zu tun, weil unser Immunsystem zu einem großen Teil im Darm sitzt, nur Lebensmittelunverträglichkeiten haben nicht direkt was mit der Verdauungsleistung zu tun. Also da fehlt jetzt nicht ein Enzym oder ein Transporter, das wollte ich damit sagen, bei den Allergien. Genau, also da fehlt jetzt nicht Enzym XY, warum die Nuss nicht perfekt aufgespalten wird oder sowas, sondern da hat das Immunsystem ein Problem und ja, ich gebe dir absolut recht, das Immunsystem ist sehr, sehr eng wiederum an den Darm, das Mikrobiom und so gekoppelt. Das heißt, auch wenn wir an Allergien ran wollen, arbeiten wir über den Darm oder darf man sehr intensiv für den Darm arbeiten. Der Unterschied ist nur bei der Unverträglichkeit, dass es hier nicht das Immunsystem das primäre Problem ist, sondern wirklich Enzyme sind oder Transporter sind oder eben das Mikrobiom und die Darmschleimhaut, die Probleme haben, sodass dann Gluten in direkten Kontakt treten kann und so weiter. Aber danke nochmal der Nachfrage, das wäre fatal, wenn das offen geblieben wäre. Denn ja, klar, Allergien sind immer mit dem Darm oder nicht immer, aber sehr häufig mit dem Darm verbunden.
Das habe ich tatsächlich auch noch nicht so. Also diesen Link hatte ich noch nicht gehört. Also wahnsinnig interessant. Ich muss auch sagen, danke für den ganzen Input. Ich meine, ich habe da jetzt noch wirklich viele Fragen on top gesetzt, auf die ich dir vorab geschickt hatte.
Klar, gerne.
Aber wenn ich dich hier schon mal hab an der Strippe, dann muss ich hier auch gleich alles rausziehen, was geht.
Gerne.
Es war wirklich wahnsinnig spannend und ich glaube, für einige auch sehr hilfreich, weil vor allem das Learning, was ich jetzt für mich draus nehme, ist wirklich Unverträglichkeiten, nur darauf verzichten, wäre jetzt nur Symptombekämpfung, aber nicht Bekämpfung der Ursache. Und Ursache ist, wie bei vielen Dingen, wieder unsere Darmgesundheit. In dem Fall sogar sehr stark. Bei Unverträglichkeiten ist es ja, wie du gerade eben nochmal gesagt hast, die Hauptursache liegt da im Darm. Ich würde dir jetzt ganz gerne noch die Abschlussworte überlassen.
Ja, erstmal ganz lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und für alle, die jetzt vielleicht am Anfang ihrer Darmreise stehen, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich weiß, wie überfordernd das sein kann, zu hören, man darf seinen Lebensstil verändern. Also und auch nochmal hier der Disclaimer, natürlich ist die ärztliche Behandlung und Diagnose immer wichtig und richtig und im besten Fall geht beides Hand in Hand. Aber man kann eben eigenverantwortlich sehr, sehr viel zur Darmgesundheit beitragen. Und ich glaube, mein wichtigster Tipp ist Geduld, Vertrauen und wirklich ein liebevoller Umgang mit sich selbst in diesem ganzen Veränderungsprozess. Denn es ist schon wahnsinnig anstrengend, einen Aspekt des Lebens zu verändern. Und wenn man dann die Ernährung verändern soll, wenn man dann Stresspensum verändern soll, Routinen aufbauen soll, während dem täglichen Hustle irgendwie noch dafür sorgen soll, dass man den Parasympathikus aktiviert, das kann am Anfang alles sehr überfordernd sein. Aber wirklich hier sich kleine Fragmente rausnehmen, es so klein wie möglich runterbrechen und dann Stück für Stück immer weitergehen, das wäre, glaube ich, mein Abschlusstipp.
Ganz lieben Dank. Das Thema kommt jetzt ziemlich bekannt vor, sei es bei dir selbst oder in deinem Bekanntenkreis, dann leite den Podcast doch unbedingt weiter. Und wenn es um dich selbst geht und du auch ein bisschen mehr über Sandra Weber erfahren möchtest, mehr in das Thema eintauchen willst, dann schau in die Shownotes, da haben wir dir so einiges verlinkt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.